willkommen zu Kreis ab und der letzten Folge zur Weltmeisterschaft 2025. Mit der Analyse zum Endspiel in Norwegen und dem großen Abschlussfazit. Durch die Sendung begleitet euch, wie gewohnt, Sascha Staat.
Ist sie auch schon. Mit ein bisschen Verzögerung, ich bitte das zu entschuldigen, aber es war nicht anders zu machen. Schön, dass ihr einschaltet zur allerletzten Folge von Kreisab rund um die Weltmeisterschaft der Männer 2025. Ein Turnier, das den Sieger bekommen hat, den alle erwartet haben mit Dänemark. Es war noch souveräner, als viele sich das vorher gedacht haben. Die Dänen spielen einen Handball vom anderen Stern und sind natürlich verdientermaßen zum vierten Mal hintereinander Weltmeister geworden. Aber nicht nur das gibt es zu besprechen, sondern auch jede Menge andere Themen. Und das mache ich jetzt mit Tim Detmar vom Podcast Dritte Halbzeit. Hi Tim.
Einen wunderschönen guten Tag.
Wie viel WM war denn bei dir?
Boah, schon viel. Also natürlich so viel geguckt wie möglich, so viel drüber gelesen wie möglich. Man hat ja hier und da auch noch andere Verpflichtungen oder ist selber auf der Platte und kann dann im Endeffekt doch nicht alles sehen. Aber so gut wie möglich wurde alles verfolgt.
Und ich habe gesehen, auch während der Weltmeisterschaft seid ihr mit dem Podcast aktiv gewesen.
Das auf jeden Fall. Wir haben das so ein bisschen auch um die deutschen Spiele herum geplant und hatten jetzt vor kurzem unsere 100. Folge mit Stefan Kretschmer. Das war natürlich nochmal so ein Highlight. Auch das war im Vorfeld des Turniers ein Thema, wie wir das am besten planen. Nicht, dass wir am Ende irgendwie jetzt zum Beispiel morgen oder übermorgen die Recap-Folge quasi verschwenden für diese 100. Folge. Aber das hat dann ganz gut funktioniert.
Sehr gut, ein bisschen Planung gehört auf jeden Fall auch dazu, ist aber nicht ganz so leicht und deswegen gibt's eben diese Folge einen Tag später als ursprünglich geplant, aber das tut der ganzen Sache hoffentlich keinen Abbruch. Ja, wie kommt's eigentlich dazu, dass wir jetzt miteinander sprechen, ein bisschen zeitverzögert? Ich konnte gestern leider nicht in der Halle sein, mir ging's nicht ganz so gut. Kommt aber mal vor, ich kann euch sagen, mir geht's jetzt aber schon deutlich besser. Ich sitze in meinem Arbeitszimmer in Dortmund und das passt dann schon. Ja, was gibt's da zu besprechen? So viel rund um dieses Turnier insgesamt. Natürlich das Finalwochenende bzw. der Finaltag. Und ich hatte so große Hoffnung, Tim, dass die Portugiesen das irgendwie machen gegen Frankreich.
Ja, ich auch. Es war irgendwie mal wieder Zeit, auch für so einen neuen Medaillengewinner. Dieses Team hätte es sich definitiv verdient gehabt, sich auch noch endgültig zu belohnen. Und also es wäre natürlich die absolute Krönung gewesen. Sie hatten sowieso schon zweimal Historisches erreicht mit dem Viertelfinale, mit dem Halbfinale. Und ja, das wäre natürlich das i-Tüpfelchen gewesen. Und man muss ja auch sagen, es war extrem eng. Also sie hatten genug Möglichkeiten in diesem Spiel, es auch zu gewinnen, es in die Verlängerung zu bringen. Und ja, am Ende ist es dann echt so eine leicht verbotschte Annahme, die das Ganze entscheidet und das Ohrläppchen von Kollege Bourzanger. Also das kannst du dir am Ende auch nicht ausdenken und das ist dann echt extrem bitter, wie es geendet ist.
Das ist deswegen so bitter, weil Antonio Areia schon sehr, sehr lange Teil der portugiesischen Nationalmannschaft ist. Also ist keiner der jungen Wilden und ja, wer weiß, wie oft er persönlich noch die Gelegenheit dazu bekommt. Er hat dann später im Interview gesagt, ja, das waren natürlich Tränen erstmal der Trauer und der Enttäuschung, aber auch der Freude und auch des Stolzes über all das, was sie jetzt geschaffen haben mit diesem historischen Erfolg, dem Einzug ins Halbfinale bei einer Weltmeisterschaft. Da können sie auch sehr, sehr stolz drauf sein und weiß nicht, woran lag das denn, dass wir jetzt beide für Portugal waren?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich sag mal so, die Franzosen haben schon sehr, sehr viel gewonnen. Also ich kann mich kaum an ein Turnier erinnern in den letzten, also seitdem ich lebe, wo die Franzosen nicht wenigstens mal in der Verlosung waren. Deswegen, dazu finde ich, hat mir diese portugiesische Mannschaft einfach unfassbar viel Spaß gemacht bei diesem Turnier. Ich finde es überragend, wie sie Handball spielen. Es ist auch eine Truppe, hinter die man sich irgendwie so versammeln kann. Natürlich auch mit dieser Geschichte rund um Alfredo Quintana, der ja vor ein paar Jahren leider verstorben ist. Viel zu früh, mit Anfang 30, der ja eigentlich, also wahrscheinlich in diesem Team auch gestanden hätte. Und das, was er ja auch ausgelöst hat, bei einem Kiko Costa zum Beispiel und wie er ihn geprägt hat. Ich finde, ja, das macht diese Mannschaft auch extrem sympathisch.
Was ich ja immer wieder erstaunlich finde, und da habe ich jetzt mit einigen Kollegen auch schon während des Turniers drüber gesprochen, wenn du da zu denen kommst, dieses, wir sind eine Familie, das leben die richtig und das ist authentisch. Glaubst du, solche Nationen wie zum Beispiel die Mannschaften vom Balkan oder auch die Portugiesen oder die Brasilianer, die vielleicht da noch ein bisschen extremer sind, haben uns diesbezüglich einen großen Vorteil voraus?
Das kann durchaus so sein, dass sie dadurch vielleicht auch nochmal hier und da ein bisschen was wettmachen, vielleicht nochmal ein bisschen mehr an sich glauben und einfach wissen, wenn wir hier zusammenstehen, dann können wir vielleicht auch vermeintlich bessere Gegner zumindest an den Rand der Niederlage bringen. Das kann ich mir schon vorstellen, auch wenn man sich so den kroatischen Weg dann anguckt in diesem Turnier. Das war jetzt auch nicht immer so, dass sie die Sterne vom Himmel gespielt hätten, aber natürlich mit dem Heimvorteil, mit diesen Fans, aber auch mit dieser Geschlossenheit haben sie ja auch schon einiges an Verletzungsproblemen oder ähnliche Geschichten einfach wettgemacht, weil sie, so wirkt es zumindest von außen, wie du sagst, dieses Familiäre einfach komplett ja nach außen tragen und auf die Platte bringen. Und das ist dann schon, wenn man sich so die Emotionen, so die Mimik anguckt bei den Spielern, das ist schon, in manchen Situationen wird man schon sagen, es ist ein Unterschied erkennbar.
Ja, das glaube ich auch, dieses Feuer, was die ausstrahlen und auch diese Liebe für ihr Land zu spielen. Und das ist vielleicht dann einfach auch eine kulturelle Geschichte. Und ich möchte da gar keinem deutschen Nationalspieler auch nur im Ansatz einen Vorwurf machen. Wir haben einfach eine andere Kultur in diesem Land. Und in Südeuropa beispielsweise wird das anders gelebt. Das hat man auch beispielsweise bei den Italienern gemerkt. Und ja, gut, wir wissen ja, was da jetzt die ganz neue Meldung ist. Bob Panning wird Trainer. Was sagst du eigentlich dazu?
Also ich habe es erstmal nicht geglaubt. Ich dachte von dem, was ich auch gelesen habe, und da war die Übersetzung vom Insta-Post auch nicht ganz richtig, las es sich so wie Berater. Da hätte ich noch gesagt, ja okay, das ergibt irgendwie Sinn, aber dass er sich da jetzt auch an die Seitenlinie stellt, das finde ich schon überragend, dass er das so macht. Finde ich eine coole Geschichte, hatte er auch irgendwie vor ein paar Monaten mal so angedeutet, dass das vielleicht nochmal so eine Sache sein könnte. Aber ich war schon etwas überrascht, das muss ich sagen.
Es ist auf jeden Fall eine sehr spezielle und besondere Nummer, aber es könnte auf jeden Fall eine sein, die den Handball zumindest in Europa in den nächsten Jahren nachhaltig verändert. Wir wissen, wenn jemand was im Handball entwickeln kann, dann ist es natürlich Bob Panning. Aber wir kommen zurück zum Finalwochenende, auch wenn sich Bob da am Freitag zur Pressekonferenz geschlichen hatte, sozusagen mit Stefano Podini, dem Verbandspräsidenten der Italiener. Und alle, die da in dem Park-PK-Raum saßen, die waren, glaube ich, erstmal noch ein bisschen konsterniert. Aber so oder so, das Finalwochenende, das fand ja mehr oder weniger getrennt statt. Das Halbfinale in Zagreb zwischen den Kroaten und den Franzosen. Und dann gab es eben noch das andere Halbfinale zwischen Dänemark und Portugal in Oslo. Ich muss ganz ehrlich sagen, boah, finde ich äußerst schwierig, auch wenn die Kroaten und Franzosen dann noch einen Tag mehr Pause hatten.
Also ich fand diese K.O.-Runde generell etwas schwierig geplant, also dass du jeden Tag Viertelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Halbfinale, also du hattest an 4 Tagen aufeinanderfolgend immer K.O.-Spiele, einerseits natürlich für Handball-Freaks, die eh alles gucken, ist es egal, weil sie gucken auch das, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass sich manche dann am ersten Halbfinaltag vielleicht gedacht haben, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt unbedingt gucken muss. Gut, haben sie ein ordentliches Spiel verpasst, wenn es so ist. Aber ja, sicherlich nicht optimal. Diese Drei-Länder-Geschichte ist auch immer eine Geschichte für sich. Vor allem, wenn eben dann zwischen diesen beiden Halbfinalorten auch noch so viel an Kilometern abzugrasen sind. Ja, ich fand es jetzt auch nicht optimal. Andererseits positiv kann man natürlich hervorheben, du konntest beide Halbfinals auf den Abend legen und quasi Primetime für diese Halbfinals erwirken damit. Weiß ich nicht, ist wahrscheinlich für die TV-Anstalten dann etwas positiver so gewesen.
Also meine Meinung dazu ist, glaube ich, relativ bekannt. Ich habe sie hier zuletzt im Podcast auch wieder kundgetan. Wir müssen etwas tun in diese Richtung. Das ist keine gute Entwicklung. Und ich habe zuletzt nochmal Gespräch geführt mit einem Kollegen und auch einem Kollegen aus Frankreich, weil wir ja immer auch aufpassen müssen, sehen wir das nur in Deutschland so? Und ich habe aber auch andere Stimmen gehört aus Norwegen, aus Spanien, aus Dänemark, die sich große Sorgen machen um den Handball. Und an der Stelle kann ich mich nur noch mal wiederholen, es ist wichtig, dass man sich jetzt Gedanken macht und dass man auch jetzt vielleicht mutige und risikoreiche Entscheidungen trifft, damit der Handball in 10 oder 15 Jahren nichts stagniert, will ich nicht sagen. Das tut er vielleicht aktuell schon in gewisser Weise, aber sich dann zurückentwickelt hat. Kommen wir zurück zu dem, was auf der Platte los war. Und ich habe ja gerade schon gesagt, mir tut sehr leid für die Portugiesen, dass sie da nicht zumindest dann nochmal in die Verlängerung gekommen sind und so noch eine Chance hatten, dann das Spiel zu gewinnen. Aber ich hatte das ganze Spiel über das Gefühl, dass bei den Portugiesen ein bisschen was fehlte. Ein bisschen was war nicht mehr da. Vielleicht die Kraft?
Ja, das kann durchaus sein. Natürlich hatten sie dieses Viertelfinalspiel, was in die Verlängerung ging. Andererseits kann man dann sagen, gut, gegen Dänemark in der Schlussphase, auch wenn es komisch klingt, aber da wurde jetzt sicherlich nicht mehr mit 100% da voll reingegangen, weil man wusste, okay, wir werden hier in Anführungsstrichen nur am Ende um Bronze spielen. Und das war ja auch schon relativ früh dann klar in diesem Spiel. Aber ja, das kann durchaus sein. Mich hat ein bisschen gewundert, dass Salvador relativ spät erst so im Angriff auch richtig gefruchtet hat oder eingesetzt wurde auch. Das war dann ja erst so in den letzten 5 bis 10 Minuten und da hatte er seinen Impact. Vielleicht hätten sie ein bisschen früher auf ihn noch setzen können. Vielleicht hätte das noch was geändert. Ansonsten, ja, ist das natürlich auch verständlich. Ich sag mal so, aus diesem portugiesischen Team logischerweise hat keiner ein Turnier so lange auf dem Niveau schon mal gespielt. Und dass die Franzosen auf der anderen Seite dann auch komplett abgezockt sind, selbst wenn da mittlerweile ein paar ältere Spieler, erfahrenere Spieler auch abgedankt haben, ist trotzdem ja noch eine komplett abgezockte Truppe, die genau wissen, wie sie diese Spiele gewinnen, vor allem auch. Nicht nur, wie sie sie spielen, sondern auch, wie sie sie gewinnen. Und das ist dann in so einem engen Duell, denke ich mal, der ausschlaggebende Grund.
Ja, das würde ich auch sagen. Also, wenn wir jetzt mal von der Torhüterleistung absehen, das habe ich ja immer wieder angemerkt, die Franzosen sind zwischen den Pfosten nicht so gut besetzt. Rémy Debonnet und Charles Bosinger, ja, der hat natürlich dann in der zweiten Phase des Spiels gar nicht so schlecht gehalten. Aber ist das die Zukunft des französischen Torhüterwesens? Ich weiß es nicht, mich überzeugt das einfach nicht. Bist du überzeugt, dass die mit diesen Torhütern in den nächsten Jahren noch einige Titel holen können?
Eigentlich nein. Aber sie sind ja trotz dessen, dass sie ja gefühlt seit Thierry Omeyer abgedankt hat und seitdem suchen sie ja schon auch in wichtigen Spielen immer mal wieder ihre Torhüterparaden, beziehungsweise es ist sehr ein Hit and Miss. Also auch Vincent Gérard hatte gute Momente und hatte sicherlich auch sehr gute Spiele, aber er hatte auch immer mal wieder so Dinger dabei mit, keine Ahnung, 1 von 13, 2 von 12 oder sonstiges. Das hatte jetzt Debonnet mit seinen 4 von 21, was also nicht gut ist, aber dann haben sie jetzt eben die Möglichkeit, auch ein Bellassen theoretisch noch in der Hinterhand, das sind alles ja solide bis gute Torhüter und bei einem Team, das auf den anderen, auf diesen weiteren extrem wichtigen Positionen, wie zum Beispiel im Rückraum, so gut besetzt ist und auch defensiv gut was für die Torhüter wegarbeiten kann, kann das dann eben doch reichen, um am Ende Bronze zu holen. Ob das dann für Titel reicht, langfristig gesehen, weiß ich nicht. Andererseits, vor einem Jahr war das jetzt auch nicht so schlecht bei der EM, ne?
Ja, das war ganz okay. Und da hatten sie die gleiche Torhüter-Situation, von daher.
Genau.
Dann lass uns doch zum Endspiel springen. Und ich weiß nicht, was deine Erwartungshaltung war. Da hieß es ja dann im Vorfeld, ja, mit mindestens 10 Toren und so weiter. Und ist das nicht arrogant, wenn die Dänen sowas sagen? Auf der anderen Seite untermauert das einfach nur als Selbstbewusstsein.
Ja, und ganz ehrlich, ich bin im Nachgang froh, dass es am Ende nur +6 waren, weil auch ganz ehrlich, in der Schlussphase hätte es durchaus diese 10-Tore-Marke auch knacken können im Endergebnis. Da hat jetzt am Ende nicht so viel gefehlt. Dementsprechend finde ich das jetzt nicht unbedingt arrogant und vor allem, wenn du wie die Dänen in diesem Turnier eigentlich jedes Spiel mit 10 Toren plus gewinnst, warum solltest du dann nicht das Selbstbewusstsein haben zu sagen, ja, auch in das Spiel gehen wir jetzt rein, wenn du auch weißt, dass bei den Kroaten vor allem in der Defensive ein Mandic fehlt, der extrem wichtig ist für diese kroatische Mannschaft, sowohl offensiv wie auch eben defensiv. Ein Duvnjak nicht bei 100% ist oder sein kann, ein Luka Cindric nicht dabei ist. Also natürlich denken die Dänen das dann. Das ist für mich auch nicht wirklich arrogant. Und wie gesagt, im Endeffekt ja, waren es am Ende +6, aber es war halt gefühlt ab Anfang zweite Hälfte relativ klar, dass Dänemark dieses Ding gewinnt und dann ist es auch irgendwo verständlich, dass sie am Ende so ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen und die Kroaten vielleicht nochmal so ein bisschen schnuppern lassen, aber das war jetzt auch nichts wirklich Ernsthaftes, wo sie sich Sorgen hätten machen müssen.
Nein, also Sorgen machen musste sich zu keinem Zeitpunkt. Du hast jetzt gerade die Namen angesprochen. Luka Zindric nicht mit dabei. Domagoj Duvnjak war mehr als nur angeschlagen. Der konnte sich ja kaum noch bewegen. Matej Mandic, der Torhüter, der fehlte als Alternative für Dominik Kuzmanovic. Und David Mandic, der Linksaußen, der MT-Melsung, der auch auf der Halbposition decken kann. Das nimmt natürlich dann auch Möglichkeiten im taktischen Bereich für Dago Sigurdsson, der in seiner letzten Auszeit nochmal ordentlich Gas gegeben hat. Ja, ich zitiere an dieser Stelle mal. Fuck them all. Es ging da um die Schiedsrichter. Da hatten sich seine Spieler ein bisschen viel mit beschäftigt. Und ja, da habe ich auch zwischendurch mal gedacht, boah, mir tut Gislason echt ein bisschen leid, wie überemotional die Kroaten dann manchmal sind, weil 2 oder 3 Zeitstrafen weniger. Und die resultierten dann auch aus Überemotionalität. Und eventuell wäre ja doch noch was drin gewesen.
Ja, ich meine, es war so eine Situation, wo sie auf 4 hätten stellen können, nochmal so 5 Minuten vor Schluss, und dann kam diese doppelte Zeitstrafe. Das ist dann, ja, das Feuer, was wir vorhin schon positiv vielleicht auch angesprochen haben, diese absolute Gier und vielleicht auch diese Emotionen als Schlüssel, um erfolgreich zu sein. Das kann natürlich auch ins Negative ausschlagen, dieses Pendel, ganz klar. Vor allem, wenn man bedenkt, wie rigoros nicht nur unbedingt jetzt bei dem Turnier, aber generell mittlerweile auch das Bankverhalten bestraft wird, was in meinen Augen häufig auch ein bisschen zu hart und zu schnell bestraft wird. Aber in dem Fall, ich sag mal so, wenn du weißt, es wird nicht gerne gesehen, wenn auf der Bank gefühlt alles steht und halb schon im Feld ist. Und wenn du es dann machst, brauchst du dich jetzt nicht unbedingt wundern, wenn du dafür dann nochmal 2 Minuten bekommst. Aber andererseits hatte ich auch in manchen Situationen in diesem Spiel das Gefühl, dass Sachen nicht unbedingt für die Kroaten gepfiffen wurden. Um es mal so zu formulieren. Und ich kann schon verstehen, dass du dann vielleicht als Spieler denkst, boah, die sind schon so unfassbar gut, sie sind überlegen, wir wissen das. Aber jetzt kriegen sie auch noch die Pfiffe, die wir vielleicht nicht bekommen. Dann kann ich schon verstehen, dass so 5 Minuten vor Schluss in einem WM-Finale dann auch nochmal die Emotionen bei dir ein bisschen hochkochen. Es sind am Ende nur Menschen. Deswegen, also ja, ist es, glaube ich, jetzt auch die Aussage von Dago Sigurdsson, würde ich da jetzt auch nicht irgendwie an die große Glocke hängen und hoffe, dass er da jetzt nicht irgendwie noch eine Strafe im Nachgang bekommt. Wer weiß bei der IHF. Aber ich würde sagen, durchaus verständlich aus den genannten Gründen.
Finde ich als absolut verständlich. Und ich meine, ein bisschen Emotionalität gehört ja auch dazu und es ist auch authentisch. In dem Moment, also das ist das, was wir immer haben wollen. Wir wollen Charaktere im Handball haben, und wenn dann irgendwie so eine Aussage dabei rauskommt, dann heißt hinterher, ja, Geldstrafe und so, das geht doch nicht. Und dann haben wir solche Aussagen gar nicht mehr. Es ist authentisch, es ist gut für den Sport, das ist zumindest meine persönliche Meinung. Schauen wir mal aufs All-Star-Team. Ah nee, ich könnte an der Stelle übrigens auch nochmal anführen, dass ich die Leistung der Schiedsrichter bis zum letzten Spiel, also mit Start der K.O.-Phase bis zum letzten Spiel, echt nicht gut fand. Und dabei bleibe ich auch. Und da hatte ich zuletzt auch noch eine Debatte drüber mit jemandem, weiß ich gar nicht, ob das heute oder gestern war, dass es vielleicht an der Zeit ist, einen dritten Schiedsrichter zu implementieren, einfach aufgrund der Tatsache, dass das Spiel immer schneller geworden ist und dass das gar nichts mit der Qualität der Schiedsrichter zu tun hat, aber es manchmal einfach schwer ist, da hinterherzukommen. Wir schauen also aufs All-Star-Team.
Ja, einer nur für Schritte wäre vielleicht nicht schlecht.
Einer nur für Schritte wäre nicht schlecht?
Ja, also auch wenn man in dem Turnier das so sieht, auch da nicht, dass das die ausschlaggebende Situation war dafür, dass Deutschland am Ende ausgeschieden ist. Aber ich sag mal so, kann man schon auch 4 Schritte sehen bei Martin Costa in der letzten Situation. Aber es wird halt generell, also es ist schon eine komische Entwicklung, dass man mittlerweile schon 4 Schritte sieht und sich denkt, ja, aber also es sind ja quasi 3. Weiß ich nicht. Bin ich nicht der größte Fan von. Das soll nicht heißen, dass die Schiedsrichter dann das unbedingt immer sehen müssen. Das sehe ich auch, dass es einfach extrem schwierig ist und man sehr viel nach Gefühl dann auch eben dieses Schritte-Thema pfeift, was ich aus logischer Sicht, glaube ich, auch verstehen kann. Aber also das ist auch so eine Entwicklung im Profi-Handball schon ein bisschen schwierig.
Bin ich komplett bei dir. Das ist wahrscheinlich nicht so leicht auf die Kette zu bringen. Also könnte ich mir schon schwer vorstellen. Die IHF ist da ja relativ eigen, was solche Dinge angeht. Veränderungen im Regelwerk nur, wenn sie ihnen selber gefallen. Aber mal gucken. Wir schauen aufs All-Star-Team mit dem Torhüter Emil Nielsen. Ich glaube, da gibt es kein Vertun, auch wenn Andreas Wolf sehr gute Chancen gehabt hätte, ebenfalls ins All-Star-Team zu kommen, wenn er denn dieses Viertelfinale, dieses ominöse gegen Portugal für sich entschieden hätte mit der deutschen Mannschaft. Rechts außen Mario Šoštarić von Kroatien. Rückraum rechts ist Ivan Martinović, ebenfalls von Kroatien. Der Spielmacher ist Martin Costa aus Portugal. Rückraum links Simon Pütlik, links außen Dylan Nahi und der Kreisläufer ist Victor Iturriza aus Portugal. Und der beste junge Spieler ist Francesco, genannt Kiko Costa. Und dann haben wir noch den Topscorer, das ist Matthias Gissel. Und der MVP, auch Matthias Gissel. Kannst du dich damit einverstanden erklären? Ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht für mich das beste All-Star-Team der letzten Jahre.
Ja, ich sag mal so, wir hatten schon deutlich schlimmere und unverständlichere. Das auf jeden Fall. Ich würde auch in den meisten Fällen zustimmen. Natürlich, also habe ich so ein paar Debatten gesehen von wegen, ja, Martin Costa hat jetzt in dem Turnier nicht unbedingt so viel Rekordmitte gespielt. Aber bei solchen All-Star-Teams musst du halt manchmal auch ein bisschen umherschieben. Und ganz ehrlich, so wie mittlerweile im Rückraum gespielt wird, muss man da jetzt immer so den Stempel draufsetzen mit Rückraum links, Rückraum Mitte, Rückraum rechts. Also so viel, wie da auch sich bewegt wird, kann ich damit irgendwie ganz gut leben. Dylan Nahi, für mich hat er jetzt kein überragendes Turnier gespielt. Ich meine, ich habe gestern irgendwie gesehen, er hat irgendwie 19 Tore geworfen oder so. Das wirkt auf jeden Fall jetzt nicht so All-Star-like, sage ich jetzt mal. Hat natürlich seine Rolle in der Defensive, das darf man dann nicht unterschätzen, ganz klar. Aber gut, irgendeinen Franzosen mussten sie wahrscheinlich dann noch unterbringen. Auch das ist ja immer so ein leicht politisches Thema bei solchen All-Star-Teams. Und ansonsten, ja, ist das okay. Man kann natürlich auch immer wieder drüber streiten, warum ist der MVP nicht quasi in diesem Team drin. Aber auch das ist mir im Endeffekt relativ egal. Auch Ivan Martinovic, also fand ich überragend in dem Turnier. Und vor allem, wenn du auf Rückraum rechts so einen Spieler wie Gitzel hast, der in gefühlt 90% der Fälle MVP wird, kannst du nochmal einen anderen Rückraumrechten, glaube ich, auch da gerne so die Ehrung zuteilen. Und Emil Nielsen, also was für ein Turnier, überragend auch in dem Finale. Irgendwie 125 Paraden in dem Turnier, hat 30 mehr als der Zweitplatzierte allein in dieser Paradentabelle. Das ist übrigens Rubens Pierre aus Guinea. Shoutout auf jeden Fall. Ja, also kann ich mit leben. Wird mir manchmal auch ein bisschen zu heiß gekocht, dieses Thema All-Star-Team, um ehrlich zu sein.
Ja, aber das macht ja die Debatte aus hier bei Kreisab.
Ja, natürlich, natürlich.
Übrigens, Matthias Gitzel war jetzt Torschützenkönig der WM 2025, natürlich auch der Olympischen Spiele im vergangenen Jahr und natürlich auch der Europameisterschaft im vergangenen Jahr und natürlich auch der Weltmeisterschaft 2023. Also viermal hintereinander historische Zahlen. Er ist der erste Spieler in der Geschichte des Handballs, der siebenmal hintereinander in ein All-Star-Team gewählt wird. Das ist phänomenal. Diesen Rekord hielt bislang mit 6 Nominierungen Ivano Balic und ich sehe keinen Grund, warum der Mann irgendwie aufgehalten werden sollte in naher Zukunft. Das ist wirklich phänomenal. Und diese dänische Mannschaft, die macht einem ja schon ein bisschen Angst. Aber ich bleibe dabei, wenn beispielsweise Matthias Gitzel mal ein Turnier nicht spielen könnte, dann bin ich sehr gespannt, wie unschlagbar die Dänen dann weiterhin sind. Nikolaj Jakobsen hat als WM-Trainer von Dänemark übrigens bislang kein einziges Spiel verloren. Kein einziges Spiel. Er hat übernommen mit der WM 2019 und dann gab es ausnahmslos Siege bis eben zum vergangenen Sonntag und dem Sieg in Oslo. Phänomenal gut. Aber ich kann mir vorstellen, Tim, ich weiß nicht, wie du das siehst, der will halt diesen EM-Titel jetzt unbedingt.
Ja, das ist ja so ein bisschen das Turnier, was den Dänen nicht so gelegen hat, wo es ja auch unter Nikolaj Jakobsen schon wirklich für dänische Verhältnisse extrem schwache Ergebnisse gab. War nicht mal ein 13. Platz irgendwie dabei, irgendwie sowas. Also dementsprechend, das ist der Titel, den sie noch brauchen. Gitzel hat ja auch schon sowas verlautbaren lassen. Ja, wäre jetzt schon cool irgendwie Olympiasieger, Weltmeister, Europameister und dann nochmal am besten Weltmeister werden zum 5. Mal in Folge. Also die sind schon heiß und das macht dieses dänische Team halt auch aus, ne? Also das ist schon beeindruckend. Auch was zum Beispiel Matthias Gitzel abgezogen hat, immer wieder im Verlauf des Turniers, wo er vielleicht mal einen Fehlwurf hatte und in welchem Tempo er dann wieder in Richtung Abwehr zurückgesprintet ist, um diesen Ball abzufangen. Und in den meisten Fällen ist ihm das auch noch gelungen, obwohl sie zu dem Zeitpunkt in den meisten Fällen auch schon relativ deutlich in Führung lagen. Also was Mentalität und Hunger auf weiteren Erfolg angeht, kann sich jede Mannschaft der Welt, egal ob Verein oder Nation, von diesen Dänen eigentlich alles abschauen.
Vielleicht auch das Trainingssystem im Jugendbereich. Und dazu komme ich jetzt, weil ich eine tolle Nachricht von einem Hörer bekommen habe, die ich gerne vorlesen möchte. Und das mache ich jetzt einfach mal. Hallo, zu den Gründen für die Spielweise des DHB gibt es aus meiner Sicht eine klare Erklärung. Der DHB gibt seit Jahren die Trainingsinhalte vor und die Leistungszentren halten sich ziemlich strikt daran, weil sie ja ihre Spieler in die Jugendnationalmannschaften bekommen wollen. Die Schwerpunkte der Trainingsinhalte sehen dann aus wie 1 gegen 1, 2 gegen 2 mit dem Kreisläufer, Abwehr. Und das war es dann. Das macht 90% der Trainingsinhalte aus. Ein gebundenes Spiel wird nicht trainiert, die Außen werden nicht in die Spiele eingebunden, eine strukturierte zweite Welle gibt es nicht. Wenn es die Möglichkeit gibt, geht der Spieler in das 1 gegen 1 oder der Ball wird nicht weitergespielt. Jegliche Kreativität wird den Spielern abtrainiert. Es geht nur um körperliche Stärke und 1 gegen 1. Das kannst du dir in allen Spielen der Jugendbundesliga anschauen. Dieses Grundkonzept des DHB gibt es seit vielen Jahren und das Ergebnis haben wir bei der WM gesehen. Ich bin gespannt, wann der DHB dieses Konzept anpasst und besonders die zweite Welle aufnimmt. Bis das geschieht und in den Jugendmannschaften durchgesetzt wurde, haben die anderen Mannschaften auf der Welt sich schon wieder in eine andere Richtung entwickelt. Der DHB ist halt viel zu behäbig. Aber sie werden es als Erfolgsmodell verkaufen, weil ja die Jugendnationalmannschaften oftmals wegen der körperlichen Überlegenheit erfolgreich sind. Im Herrenbereich reicht diese handballerische Monokultur dann aber nicht mehr für das allerhöchste Niveau. Wenn man zukünftig im Herrenbereich erfolgreich sein möchte, muss man an diesen zentralen Vorgaben dringend etwas ändern und für mehr Kreativität in den Vereinen sorgen. Ein Spieler vom Typ Gitzel hätte und wird es immer unter diesen Voraussetzungen und Vorgaben in Deutschland nicht geben. Soweit meine Sichtweise von außen. Vielleicht siehst du das ja ähnlich und kannst das mal in deinem Podcast thematisieren. Das habe ich hiermit getan. Was sagst du dazu?
Also da war sehr viel drin. Sehr vieles, was, wenn man sich die Spielweise der deutschen Mannschaft anguckt, jetzt auch nicht abwegig erscheint. Und vor allem dieses Thema zweite Welle, also zweite Welle und Außen. Das sind eigentlich zwei Themen, zwei zentrale Themen, die in diesem Turnier auch dafür verantwortlich waren, dass man sich zum einen bei den Spielen, wo man vermeintlich der Favorit war und definitiv gewinnen musste, sich trotzdem extrem schwer getan hat. Und also das Außenthema ist wirklich schwierig. Jetzt kommt man natürlich über die Nominierung nochmal sprechen, vor allem auf Linksaußen. Wenn du einen Tim Freihöfer da zu Hause lässt, ist das nochmal eine Geschichte, aber ja, also ich kann mir das schon sehr, sehr gut vorstellen. Hattest du das Gefühl, dass diese Mannschaft im gebundenen Spiel, aber eigentlich generell wirklich so Spaß rübergebracht hat?
Also ich hatte immer das Gefühl, dass das ein Abarbeiten war, dass man sich jedes Tor, jede Großchance hart erkämpfen musste und die spielerische Leichtigkeit ein bisschen gefehlt hat. Das hast du gerade Tim Freihöfer angesprochen. Jetzt sage ich mal so, mit Lukas Mertens beispielsweise war ja ein Spieler mit im Kader, von dem ich extrem viel halte und der ja auch absolut mal die Nummer 1 auf Linksaußen bei einem Champions-League-Sieger war. Und das ist nicht allzu lange her. Also ich glaube nicht, dass er seitdem an Qualität groß verloren hat. Wenn der dann gegen Portugal seinen letzten Wurf im Prinzip mit der letzten Spielminute bekommt, dann muss man sich natürlich schon fragen, was da los ist und warum die deutsche Mannschaft so wenig über die Außenpositionen spielt. Und das Tempospiel, also das fand ich verheerend. Wir haben teilweise Situationen gesehen, da wurde dann einfach abgebremst, auch Marian Michalczyk in dem Viertelfinale gegen Portugal. Da ist er dann im Endeffekt fast durch und dann überlegt er sich noch, kann ich woanders hin abspielen, anstatt selber einfach die Bude zu machen. Ja, also das sind so Situationen, ich glaube, das liegt nicht unbedingt am Selbstvertrauen der Spieler, sondern das liegt ein bisschen auch an der taktischen Vorgabe. Und wir wissen, dass Alfred Gislason da eher immer jemand ist, der sehr vorsichtig agiert und nicht aufs komplette Risiko geht. Das muss man natürlich nicht, aber im heutigen Handball, ich glaube, da sind wir uns einig, ist Geschwindigkeit ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
Ohne Frage. Michalczyk finde ich auch eine spannende Personalie, weil bei ihm hatte ich auch immer das Gefühl, wenn er dann mal mit dabei war in der zweiten Welle, dass er quasi den Blick zurück hatte. Immer. Immer so diesen Schulterblick, okay, ja, gehe ich jetzt wirklich mit oder gehe ich jetzt eben schon mal wechseln? Und vor allem bei ihm verstehe ich das überhaupt nicht, weil Gislason, seitdem er Bundestrainer ist, hat eigentlich immer wieder gepredigt, ich brauche oder ich will vermehrt auch auf Spieler setzen, die sowohl offensiv wie auch defensiv einsetzbar sind. Jetzt nominierst du dann jemanden nach, der dieses Profil perfekt ausfüllen kann. Natürlich nicht, wenn du ihn in jedem Spiel 60 Minuten vorne und hinten einsetzt, wie bei anderen Spielern im Kader es auch gemacht wird. Aber wenn du schon die Möglichkeit hast, jemanden dann auch so einzusetzen und ihm eventuell, wir sind nicht dabei gewesen bei den Absprachen, aber es wirkt zumindest so, dass du ihm gesagt hast, nein, ich will dich vorne eigentlich gar nicht einsetzen, dann ist es ja auch irgendwo klar, dass der Spieler dann im Hinterkopf hat, ja, eigentlich ist die Situation da, aber nee, lieber mal nicht. Und ach, das kann es wirklich nicht sein, wenn man sich das Tempo der Top-4-Teams am Ende dieses Turniers anschaut. Vielleicht die Kroaten noch mit ein bisschen Abstrichen, aber vor allem, was die Dänen und auch die Portugiesen auch in den direkten Duellen gegen Deutschland gespielt haben. Ich finde, ehrlich gesagt, in diesem Turnier waren auch die Portugiesen sowohl was das Tempo angeht, als auch was das Tempo im gebundenen Spiel angeht, eine Liga besser als die deutsche Mannschaft. Und da frage ich mich schon, wie das sein kann. Klar hört man dann immer wieder dieses Argument, ja, die spielen ja auch alle Champions League und so weiter und die Deutschen ja meistens nur, in Anführungsstrichen, European League oder Bundesliga. Aber ich weiß nicht, ob man das unbedingt so gelten lassen sollte, weil dafür spielen zum Beispiel die meisten Portugiesen in der Liga pro Jahr 4 Topspiele, 5, 6, lass es so hochkommen. Also ist das dann so ein Riesenvorteil, wenn du sonst relativ leichte Gegner hast, im Vergleich zumindest zu den Bundesligaspielern? Macht das den großen Unterschied aus? Also deswegen, um auf den Text nochmal zurückzukommen, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch sehr viel mit der Ausbildung zu tun hat.
Da bin ich komplett bei dir. Ich habe noch einen zweiten Text und da ging es um meinen Vergleich zwischen Gislason und Prokop, den ich zuletzt hier in einer der Folgen mal angebracht hatte. Da wird geschrieben, mit deinem Prokop-Gislason-Vergleich hast du mal wieder völlig recht gehabt. Ich erlebe nicht die Trainingseinheiten von Gislason und kann daher nur würdigen, was ich auf dem Feld sehe und vor allem in den Auszeiten höre. Letztere sind wirklich ganz, ganz schwach und inhaltsleer. Erst ein Hey Jungs und dann folgen Allgemeinplätze. Mit einer klaren Ansage in der letzten Auszeit im Spiel gegen Portugal hätte man möglicherweise die Verlängerung verhindern können. Stattdessen hatten die Spieler für die Schlusssekunden keinerlei Plan und haben nicht einmal mehr einen Torwurf zustande bekommen. Es war die Szene, wo Renas Uschins da auf der halbrechten Position so ein bisschen ausgerutscht ist. Ich habe es schon länger gesagt, hätte ein Christian Prokop sich in den Auszeiten regelmäßig so geäußert wie Alfred Gislason, wäre er in den Medien zerrissen worden. Und dass er sich noch weiterentwickelt, wie im Podcast von euch gefordert, als Voraussetzung für zukünftige Erfolge, richtigerweise übrigens, ist ehrlich gesagt kaum zu erwarten. Der DHB selbst hatte ja große Zweifel, siehe Vertragsverlängerung nur bei erfolgreicher Olympia-Qualifikation.
Ja, ich finde die letzte Auszeit, kurz vor der Sirene, in dem Moment, das weiß ich noch ganz genau, ich stand vor dem Fernseher und habe mir in dem Moment auch gedacht oder mich selbst gefragt, wissen die Jungs, was sie jetzt gerade spielen sollen? Und wenn man ehrlich ist, so sah das dann auch aus. Es ist dann halt immer so ein Zwiespalt, weil in vielen Auszeiten mittlerweile hörst du ja auch häufiger mal Spieler, die was sagen, was ja in Kieler Zeiten damals undenkbar waren unter Gislason und auch in der Anfangszeit als Nationaltrainer war es ja jetzt nicht unbedingt so erwünscht, zumindest wirkte das so. Da hat er sich ja ein bisschen gewandelt. Gut, wenn das gut geht, sagen dann natürlich alle, ja, es ist super, dass die Jungs dann auch ein Mitspracherecht haben. Sie müssen sie am Ende auch auf die Platte bringen. Aber in diesem Turnier fand ich es hier und da auch immer mal wieder so ein bisschen so ein Kuddelmuddel. Da wurde dann auch sehr viel durcheinander gesprochen und du hast dich dann schon hier und da gefragt, war das jetzt eine sehr ergebnisorientierte Auszeit? Ich sag mal so, in dem genannten Beispiel definitiv nicht. Das Prokop-Beispiel finde ich spannend. Ich kann es verstehen, dass es angeführt wird. Der Altersunterschied könnte fast schon nicht größer sein, auch was die Erfahrung dann auf diesem Niveau angeht zwischen den beiden Trainern, zumindest was Prokop zu dem Zeitpunkt auch als Bundestrainer anging. Ich glaube, Christian Prokop ist schon ganz gut aufgehoben, wo er ist und ist ein Trainer, der dieses Tägliche mit diesen jungen Spielern sehr genießt in Hannover. Also ist es, glaube ich, am Ende auch noch ganz gut gelaufen für ihn. Ich weiß es nicht. Aber das ist dann ja auch wieder die Frage, gäbe es eine realistische Alternative aktuell für Gislason? Also weiß ich nicht.
Ja, das ist die Frage, die dann natürlich immer kommt. Das ist die Frage, die dann immer kommt. Und du hast natürlich recht, wer wäre die passende Alternative? Bekommt man die auch jetzt und sofort? Und Man hat einen Vertrag mit Alfred Gislason bis zur Weltmeisterschaft 2027 unterschrieben. Danach möchte er abtreten und seine Karriere als Handballtrainer beenden. Und ich bin mal sehr gespannt, wenn jetzt die Europameisterschaft im nächsten Jahr ähnlich enttäuschend verläuft, wie das in diesem Fall hier jetzt bei der WM 2025 der Fall gewesen ist. Dann kann ich mir vorstellen, dass es da nochmal zu einer Trennung kommt. Aber aktuell kann ich mir nicht vorstellen, so wie der DHB agiert, so wie ich den DHB kenne, so wie man immer wieder hört, wie der DHB auch arbeitet, dass es da zu einer Trennung kommt. Es wird natürlich jetzt erstmal eine Analyse geben. Fakt ist, das Tempospiel war verheerend. Die Mannschaft wirkte teilweise sehr zögerlich bis ängstlich. Und nochmals, machen wir nicht den Spielern zum Vorwurf. Es hängt auch immer zusammen mit taktischen Vorgaben. Dann gab es die eine oder andere Situation, die ungünstig gelöst wurde. Die Geschichte rund um Juri Knorr, wo der Junge dann auch irgendwie nichts dafür kann, gerät aber trotzdem in die Schlagzeilen. Also die Kommunikationsabteilung des DHB macht anscheinend hauptberuflich was ganz anderes. Das sind alles so Themen, die damit reinspielen und ich bin sehr gespannt, wohin sich das entwickeln wird. Tim, hast du noch abschließend irgendwas zu sagen zu unserem Finalwochen-DHB und alles Fazit?
Ja, eine Sache, das klingt dann jetzt auch ein bisschen polemisch, aber die mich auch wirklich in diesem Turnier wieder extrem genervt hat und mir bei deutschen Spielern sehr häufig auffällt, bitte, also auch vielleicht hört Alfred Gislason ja zu, ein Halbhochverbot für die deutschen Spieler. Das wäre ehrlich gesagt noch ganz nett, weil auch da Profis, die jeden Tag in der Halle stehen und dann, wenn sie frei durch sind, halbhoch werfen, sind mir ehrlich gesagt ein bisschen suspekt. Und zwar, es sind wirklich unnötige Fehlwürfe. Und auch da Thema Wurfquote, sind wir nicht drauf eingegangen, aber die war jetzt auch nicht unbedingt gut in diesem Turnier. Gefühlt von allen möglichen Positionen. Ja, das ist noch so ein Gedanke. Weißt du, nach so einem Turnier und nachdem man Spiele sieht, die dann vielleicht auch nicht so laufen, wie man sich's erhofft hat, weil man ja im Inneren natürlich auch Fan dieser Mannschaft ist und hofft, dass sie weit kommt und erfolgreich ist und schön spielt, kommen da manchmal echt so Gedanken, wo du dir so denkst, warum machen sie das? Das ist dann, ja, immer wieder schade.
Ja, exakt. Warum machen sie das? Das Gleiche könnte ich übrigens auch fragen in Richtung Hallensprecher, die immer wieder, oder Hallen-DJs, die immer wieder Sweet Caroline auflegen. Leute, es geht nicht mehr. Lasst das bitte. Und auch der ein oder andere Klassiker des Hallenhandballs ist bestimmt schon 20 Jahre alt. Also überlegt euch mal was Neues. Das geht doch auch. Und es muss nicht immer das Gleiche sein, weil die Leute haben auch irgendwann dann einfach keinen Bock mehr drauf. Und auch wenn viele mitsingen, ich kann euch sagen, ich habe mit vielen gesprochen, die sagen, etwas Veränderung täte dem Ganzen mal gut. Und ich freue mich natürlich schon auf das nächste Turnier, ist gar keine Frage. Und wisst ihr, wann das stattfindet? Das findet im Dezember statt. Und zwar in Deutschland. Solltet ihr nicht vergessen, die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen in Trier, in Stuttgart und damit der Hauptrunde in Dortmund. Ein geteiltes Turnier mit den Niederlanden. Wer also in NRW wohnt und in der Vorrunde schon Handballspiele sehen will, der kann ja auch mal rüberfahren in die Niederlande. Also das wird auf jeden Fall ein großes Spektakel. Und kurzer Hinweis noch, nächste Woche gibt es dann wahrscheinlich mal wieder die nächste Sendung, die nächste reguläre Folge. Nochmal vielen Dank an alle, die gespendet haben, auch wieder in den vergangenen Tagen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, mich bei allen persönlich zu bedanken. Das weiß ich sehr zu schätzen und könnt das gerne weiterhin tun. Schaut in die Shownotes auf patreon.com/kreisab oder also bei den Shownotes, da findet ihr einen Link zu PayPal oder folgt uns generell mal auf den sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, YouTube und Instagram. Das war's. Habt ein paar Tage schöne, freie Zeit und dann hören wir uns demnächst an gleicher Stelle wieder. Bis dann. Tschüss.